Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Bei der Documenta wurde vor 2 Wochen ein antisemitisches Banner enthüllt und später abgehängt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland verehrt Stefan Bandera, der im Zweiten Weltkrieg zur Vernichtung von Juden aufrief. Ab wann wird die Privatmeinung eines Botschafters zum Skandalon mit Folgen? Außerdem interessiert uns, wie der Videokünstler Christian Jankowski in der Kunsthalle Tübingen abtaucht in einen Strudel verwirrender Erkenntnisse. Wie Peter Konvitschny in Dresden Schostakowitsch-Oper die Nase inszeniert und wie der Tourauftakt der britischen Band Coldplay in Frankfurt über die Stadionbühne ging. Seit 2 Wochen berichten wir über antisemitische Stereotypen, die auf der Documenta 15 ohne jedes Problembewusstsein reproduziert wurden. Die gefestigte Feindschaft gegen Israel und die Vermischung mit Bildern, die Juden als Feinde brandmarken, ist ein Skandalon, das derzeit hunderte über jeden Verdacht erhabene Werke auf der Documenta komplett in den Schatten stellt. Und das sei verheerend, sagt Meron Mendel. Er leitet die Bildungsstätte Anne Frank, hilft der Documenta-Leitung derzeit, die komplette Ausstellung nach antisemitischen Inhalten zu durchsuchen. Und er hat auch die erste von mehreren geplanten öffentlichen Diskussionen in Kassel über Kunstfreiheit und Feindbilder organisiert. Guten Abend, Herr Mendel.
Guten Abend.
Dass antijüdische und anti-israelische Feindbilder oft vermischt und verbreitet werden, ist leider nichts Neues. Wenn Künstler sich dazu hergeben, dann schockt es, weil ja von ihnen doch auch mehr Gespür erwartet wird. Aber wenn der Botschafter eines anderen Landes den antijüdischen Nationalistenführer Stefan Bandera verehrt, dann bleibt das wohl folgenlos. Andriy Melnyk vertritt die Ukraine in Deutschland. Er hat vor 2 Tagen im Gespräch mit dem Journalisten Thilo Jung bestritten, dass Bandera als Kollaborateur der Nazis mitverantwortlich war für Pogrome und die Ermordung von 800.000 Juden in der Ukraine. Soll man, Herr Mendel, zwischen den antijüdischen Stereotypen in Kassel und der Haltung des Botschafters einen Unterschied machen oder wäre das falsch?
Ja, man soll einen Unterschied machen, weil tatsächlich ein großer Unterschied besteht zwischen den beiden Fällen. Also auf der Documenta hatten wir mit einer unverhüllten, direkten Form von Antisemitismus in der Banner von Taryn Paddy. Die Äußerungen von Herrn Melnyk sind tatsächlich sehr problematisch. Sie sind aber an sich doch keine offene Antisemitismus, sondern erstmal als Verharmlosung oder Geschichtsverharmlosung zu betrachten. Die Person Stefan Bandera hat tatsächlich, so sagen die überwiegende Mehrheit der Historikern, aktiv die ukrainische Untergrund geleitet, die dann auch später die Ermordung von Juden und Polen zu verantworten haben. Von daher ist zu erwarten von Melnyk einen kritischen Blick über die Person Bandera. Das direkt als offenen Antisemitismus zu bezeichnen, finde ich ein bisschen gewagt.
Das Außenministerium in Kiew hat sich schnell von Melniks Äußerungen distanziert und gemeint, es sei halt eine Privatmeinung. Auf der Plattform Liberté Célestin hieß es, Melnyk spiele ungewollt den russischen Propagandisten in die Hände, die behaupten, die Ukraine sei ein Land von Faschisten. Ist ein Botschafter, der einen NS-Kollaborateur als Helden bezeichnet, nicht aber doch eine Fehlbesetzung?
Also sicherlich hat Herr Melnyk einen Bärendienst geleistet für die ukrainische Sache. Das ist besonders tragisch in der Zeit, wo Ukraine jede Unterstützung braucht. Gerade in Deutschland sind solche Äußerungen alles anders als zielführend, ganz im Gegenteil. Und sicherlich aber, wir erleben gerade auch gleichzeitig, dass sehr viele Kräfte, die die ganze Zeit dagegen streben, die Ukraine zu unterstützen, nutzen diesen Fall, um zu sagen, ja, jetzt muss recht keine Waffen an die Ukraine geliefert werden. Das ist auch falsch. Die Unterstützung von Ukraine ist unabhängig von der Person, von der ukrainischen Botschafter, welche Person ist er oder nicht, sondern die ist grundsätzlich, weil in der Ukraine gerade ein Angriffskrieg durch Russland erfährt und weil die Ukraine praktisch vor die ganze Europäische Union steht in der Schutze von der Demokratie und gegen den russischen Imperialismus. Und von daher appelliere ich auch natürlich dann an alle, diese Trennung zu schaffen. Und ich hoffe, dass diese unglückliche Äußerungen von Herrn Melnyk nicht dazu führen, dass die Unterstützung für die Ukraine in dieser Zeit schwächer wird.
Also das Gespräch, auf das ich mich beziehe, zeigt schon auch, dass Banderas Verachtung für nicht assimilationsfähige Juden, so hat er sie genannt, sehr groß war, sein Hass auf Moskau und Polen allemal. Von polnischer Seite aus gab es ja da auch ganz schnell Proteste gegen das, was der Botschafter gesagt hat. Wie kann jemand den Aspekt, das fragt man sich dann natürlich, des nationalen Unabhängigkeitskampfes, in dem Fall für eine freie Ukraine, über alles stellen? Also der Zweck heiligt dann doch die Mittel.
Ja, das ist nicht nur im Fall von Bandera so, sondern wir haben auch über die 20. Jahrhunderte zahlreiche Fälle, wo Patriotismus sehr schnell zu Nationalismus führt und in diesem Nationalismus hat man sozusagen das Volk bekommt eine überrangige Rolle und alle, die nicht zu diesem Volk dazugehören, sollen ausgeschlossen werden und im schlimmsten Fall auch vernichtet werden. Und insofern waren Bandera keine Ausnahme unter Nationalisten. Und dass die Tatsache, dass in Teile der und das ist wichtig, in Teile der ukrainischen Gesellschaft bis heute Bandera als Held gefeiert wird, ist sicherlich keine positive Aspekt der ukrainischen Gesellschaft. Trotzdem sind offensichtlich mehrere, die in der Meinung sind, gerade weil er sich gegen die Russen damals gekämpft hat und vor der unabhängigen Ukraine war, taugt er als Vorbild auch für die heutige Zeit.
Aber es scheint so, und das vermitteln ja Historiker diesen Eindruck, dass junge Leute in der Ukraine, Studenten, die Zugang zu Quellen haben, den faschistischen Gehalt von Banderas Kampfschriften eigentlich nicht mehr leugnen, sondern das auch offen diskutieren, während der Botschafter diesen Furor von Stefan Bandera eher kleinredet. Er lebt halt die meiste Zeit im Ausland. Vielleicht ist das auch ein Teil des Problems, in das er sich da verrennt. Es gibt die Schriftstellerin Eva Menasse, die sich im aktuellen Spiegel sehr ärgert über den Rausch des Bildersturms, so sagt sie das in Kassel. Könnte es sein, dass die aktuelle Erregung über die Dokumente, auch über den Botschafter, ablenkt von dem, was, ich sag mal, hausgemacht ist, was im eigenen Land hier in Deutschland gärt und auch übersehen und zu lange hingenommen wurde und wird?
Ja, also ich denke, man muss nicht unterschiedliche Ausdrucksformen von Antisemitismus gegeneinander auszuspielen. In der Debatte und der Dokumenta ist tatsächlich von einigen eine sehr scharfe Rhetorik genommen, die aus meiner Sicht auch nicht konstruktiv zur Lösung der Probleme hilft, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben schon einleitend gesagt, dass der Versuch, das wir unternommen haben, ist, einen Dialog zu starten, um hier in eine konstruktive Schiene zu kommen und stückweise auch einen Dialog zwischen Künstlern aus dem globalen Süden und Experten hier in der deutschen Gesellschaft zu leisten. Und wenn es passiert, wird auch hoffentlich uns helfen, hausgemachte Formen von Antisemitismus besser zu begegnen.
Herr Mendel, Sie sind in diesen Tagen viel unterwegs. Ich bedanke mich für das Gespräch am späten Abend.
Vielen Dank.
Der 1968 geborene Christian Jankowski schaut mit den Augen eines Ethnologen auf seine, auf unsere Kultur. Mit Aktionen, Performances und Videos überprüft er unsere Alltagsroutinen und checkt aus, wo der Konsens endet. Er war noch Student, als er filmen ließ, wie er im Supermarkt Lebensmittel, die er brauchte, mit Pfeil und Bogen erlegte. Jetzt zeigt die Kunsthalle Tübingen eine Überblicksausstellung. Christian Jankowski hat ihr einen sprechenden Titel gegeben. I was told to go with the flow. Rudolf Schmitz hat den Künstler getroffen und seine Philosophie kennengelernt.
Im Fluss bleiben, sich mit dem Strom bewegen, das hat Christian Jankowski in der Stadt Tübingen ganz wörtlich genommen. Er bemächtigte sich eines Stocherkahns, des Wahrzeichens der Neckarstadt, mit dem sich Touristen und Studenten vergnügen und mit langen Stecken die Boote durch den niedrigen Fluss steuern.
Und den ersten Transport, der hier ankam, der wurde dann auch auf den Stocherkahn gelegt und ich habe meine erste Stocherkahn-Erfahrung gehabt, indem ich selber versucht habe, dieses Boot zu lenken. Auf den Holzkisten stehen Titel von Selbstoptimierungsbüchern und Lebensberatungsbüchern.
Jetzt steht das mit Transportkisten beladene Boot im zentralen Ausstellungsraum, gibt mit seiner lebensberatenden Fracht uns allen, aber auch dem Künstler selbst zu denken.
Die Bücher sind teilweise von meinem Galeristen mir mal empfohlen worden, ein besonders schmerzhafter Titel, was dich bis hierher gebracht hat, wird dich nicht weiterbringen. Und das vom Galeristen empfohlen zu kriegen, gibt einem zu denken, genau. Und das war eigentlich dann die Initialzündung, auch dieses Werk zu machen.
Uns wird ja ständig empfohlen, über unser Leben nachzudenken und uns mental, ökonomisch, philosophisch und physisch zu optimieren. Das kann einem gewaltig auf den Senkel gehen, aber es steckt auch eine banale Wahrheit darin. Wir alle sind Suchende und wohl deshalb haben wir die Künstler zu unseren Symbolfiguren gemacht. Der Künstler als Reisender, das ist das Motto der aktuellen Ausstellung mit neuen und alten Arbeiten. Zur amüsanten Persiflage wird es in einer Fotoserie, die Christian Jankowski mit Samsonite-Rollkoffer, gekleidet wie ein Geschäftsmann, als Opfer einer japanischen Bondage-Künstlerin zeigt. Zugeständnis an die erotische Dimension der Verknotungen ist lediglich die weiße Unterhose, die der Künstler auf Geheiß der Japanerin entblößen musste. Jankowskis Selbstkritik ist omnipräsent. Auch die Anspielungen an Martin Kippenberger, der den Kunstbetrieb stets genüsslich auseinandernahm. Jankowskis Arbeitsmaterial sind die Menschen, auf die er trifft und die er in entsprechenden Settings zu abenteuerlichen Aussagen und Darstellungen bringt. Wie in seinem ersten Supermarktvideo mit dem Titel »Die Jagd« von 1992.
Vielleicht ist das ein Grund, warum ich mich fast auch immer wieder in jedem Werk so fühle, als wenn es von vorne losgeht. Und ist aber auch gleichzeitig ein erfrischendes Moment, was ich spüre, wenn ich sehr alte Arbeiten sehe, wo ich denke, was will man noch mehr als diese Supermarktkassiererin, die da einfach ganz routiniert diese Waren einscannt. Besser geht's nicht.
Das aktuellste Werk dieser Ausstellung heißt Verteidigungsmechanismus. Vor einem Jahr war der Künstler in Rumänien, um dort zu arbeiten. Und was ihm sofort auffiel, war eine riesen Militärparade. Und so kamen die Themen Soldat und Spezialeinheit in seine Arbeit.
Wie wäre es denn, wenn diese Spezialeinheit ein Haus stürmt, in einen Raum reinkommt, den so okkupiert und man erwartet dann eigentlich als Zuschauer so eine Art Gegenattacke, wie man das entweder aus Film oder aus auch Dokumentarfilm oder so kennt. Aber dann geht die Tür einfach auf und die Routine des Therapeuten beginnt, weil der betritt seine Praxis und beginnt mit den eingedrungenen Soldaten ein Gespräch, eine Therapiestunde, die ich von ihm bezahlt und vereinbart hatte.
Die Soldaten tragen Gesichtsmasken, Kampfausrüstung und erzeugen eine bedrohliche Atmosphäre. Der Psychiater versucht, ihre Motivation, Verhaltensweisen, Emotionen zu ergründen, ist aber auch von der präsenten Gewalt zunehmend eingeschüchtert und verwirrt. Neue Spielregeln des Dialogs entstehen. Eine Arbeit, die lange vor dem Krieg in der Ukraine entstand, aber beklemmend aktuell wirkt. Die Schau in der Kunsthalle Tübingen macht trotzdem gute Laune, weil der Künstler niemals besserwisserisch daherkommt, sondern sich mitten im Strudel verwirrender Erkenntnisse und Weltwahrnehmungen zeigt. Mit verblüffenden Neonschriften und Zeichnungen schließt die Reise des Künstlers durch den normalen Irrsinn und die irrsinnige Normalität unserer Tage.
Hier auf der letzten Wand, die das Ende der Ausstellung ausmacht, sehen wir 5 Neons. Die sind direkte Übertragungen aus Eintragungen in Gästebüchern aus verschiedenen Kunstinstitutionen. Also mich interessiert, was bleibt übrig, wenn jemand der Kunst begegnet ist? Was sind die Restenergien, die dann sich da verewigen in diesen Gästebüchern?
Please stop your boring me to death, liest man da. Hör bloß auf, du langweilst mich zu Tode. Aber eben auch congratulations.
Rudolf Schmitz hat Christian Jankowski in der Kunsthalle Tübingen getroffen. Die Arbeiten des Performance- und Videokünstlers bleiben dort bis Ende Oktober. Jedes Jahr kurz vor Spielzeitende finden in Dresden und Gorisch die internationalen Schostakowitsch-Tage statt. Festivalleiter Tobias Niederschlag wollte ein Zeichen der Solidarität setzen und so steht in diesem Jahr neben Werken des russischen Komponisten vor allem Musik aus der Ukraine im Fokus. Dmitri Schostakowitsch selbst litt Zeit seines Lebens unter dem Sowjetregime, das ihn diffamierte und gleichzeitig zum Staatskomponisten erklärte. Kulturfunktionäre werteten seine Opern als Gepolter und Gekreische ab. Schostakowitsch machte notgedrungen quälende Kompromisse. Seine erste Oper hatte er mit gerade mal 22 Jahren geschrieben. Die Nase, nach der gleichnamigen Novelle von Nikolai Gogol. Wir hören den Anfang der Oper. Peter Konvitschny ist in Dresden gern gesehen. An der Semperoper hat er zuletzt Bellinis Norma inszeniert. Und jetzt Schostakowitsch, die Nase. Für Fazit war Susan Krieger in der Aufführung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie setzt denn Peter Konvitschny die Geschichte des Mannes, der eines Morgens ohne seine Nase aufwacht, in Szene?
Naja, am Anfang kommen erstmal noch vor verschlossenem Vorhang zwei dunkle Gestalten auf die Bühne, in Ledermänteln gekleidet, schwarze Hüte auf dem Kopf. Und ja, das ist ganz offensichtlich, sind das Geheimpolizisten. Und die sprechen kurz miteinander. Der eine sagt, deine Hände stinken. Der andere antwortet, ja, warum sollen sie denn stinken? Und der eine wieder darauf, weiß nicht, aber sie stinken. Und das, finde ich, sagt im Grunde schon alles aus, was kommt. Gezeigt wird also eine Gesellschaft, die sich voneinander duckt, sich gleichzeitig irgendwie, jeder Einzelne sich einzigartig findet, aber dem anderen jeweils misstraut. Da ist eben zum einen der Friseur, der Ivan, der aufwacht, sein Frühstücksbrot essen möchte und eben eine Nase darin findet. Die will er ganz schnell wieder loswerden, sie im Fluss versenken und er macht sich aber verdächtig und viele Leute beobachten ihn dabei. Und schließlich gerät er eben in die Fänge dieser Geheimpolizei, die ihn in die Mangel nimmt und unter Folter zu einem falschen Geständnis zwingt. Das ist die eine Seite und dann kommt eben dieser Platon Kusmitsch Kowaljow auf die Bühne, der eines Tages aufwacht und eben feststellt, dass seine Nase verschwunden ist. Er rennt noch im Schlafanzug Hosen los, er hetzt über die Bühne, will zum Polizeipräsidenten, den er nur knapp verfehlt, dann will er eine Annonce in der Zeitung aufgeben. Da wendet man sich empört von dem Nasenlosen ab. Dann durchläuft er einen Spießrutenlauf bei der Polizei. Also im Grunde läuft er inmitten seiner verständnislosen Mitmenschen, die schulterzuckend ihm entgegenkommen, gegen Wände. Und die Nase, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, das sind Clownsnasen. Also alle laufen mit Clowns, mit roten Clownsnasen über die Bühne und eben nur der Platon hat seine Clownsnase verloren. Und die Räume, das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, die sind wie schachbrettartig, sieht die Bühne aus und es erheben sich immer mal wieder Räume, also wie Kasten kommen die da aus dem Boden hervor, haben ganz klare Farben. Und das ist ein Konstrukt, der wunderbar funktioniert. Also eine riesige Maschinerie wird da aufgestellt, die also ihre Wirkung wirklich hat.
Die Hauptrolle des Platon Kusmitsch Kowaljow singt Bo Skovhus. Wie agiert der dänische Bariton auf der Bühne?
Also ich finde ihn wirklich erstaunlich. Er ist eine Gestalt, er ist eine Erscheinung, groß, kräftig und athletisch und wie ich finde, ein ganz, ganz toller Schauspieler. Er tanzt, er rennt, er kriecht auf dem Boden, also er wirkt wirklich skurril und grotesk. Das fand ich wirklich toll. Was ich aber, und da ist mein großes Aber in der Inszenierung, sagen muss, dass er nicht immer stimmlich durchkommt, dass einfach auch an diesen Kasten liegt, an den Kästen, die eben so abgeschlossene Räume auf der Bühne sind. Also dieses Raum-im-Raum-Prinzip, da verschluckt der Orchesterklang oft die Stimme, was aber nicht an der Möglichkeit des Baritons Bo Skovhus liegt, sondern eben wirklich an dieser Inszenierung.
Der tschechische Dirigent Peter Popelka war selbst lange stellvertretender Solo-Kontrabassist in der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Heute Abend hat er das Orchester dirigiert. Wie fanden Sie ihn am Pult?
Ich finde, dass er seine Sache ganz gut gemacht hat. Ich mag ja diese schroffe und ernste Musik von Schostakowitsch sehr, der ja auch mit der Vertonung eben von Gogols Nase nicht das Groteske aufgreift, sondern wirklich was sehr Ernstes dem entgegensetzt, dieser Geschichte, dieser grotesken Geschichte. Und da gibt es eben wieder Anklänge an traditionelle Tänze, an eine Polka, aber dann kommt eben auch das Getriebene, das Ausweglose und Gehetzte, was man in der Musik hört. Und das, finde ich, macht Pietro Popelka sehr gut, wenn auch eben das Orchester manchmal einfach zu laut ist im Vergleich zu den Stimmen gerade. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die Stimmen, die kämpfen manchmal bei den sehr lauten Stellen ganz schön gegen das Orchester an.
Susanne Krieger besucht die internationalen Schostakowitsch-Tage in Dresden und Gorisch. Heute wurde an der Semperoper die Nase aufgeführt in einer Neuinszenierung von Peter Konvinschny. Danke für die Premierenkritik.
Sehr gern.
Und nächste Vorstellung gibt es am 7., 10. und 13. Juli.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Historiker und Shoah-Überlebende Saul Friedländer ist in Bern mit dem Balzan-Preis geehrt worden. Er bekam ihn für seine Holocaust- und Genozidforschung. Der Preis ist mit umgerechnet 749.000 Euro dotiert, wie die Balzan-Stiftung mitteilte. In der Begründung der Jury hieß es, Friedländer erhalte den Preis für seinen beispiellosen Beitrag zur Entwicklung der Holocaust-Forschung. Die Balzan-Stiftung ist nach dem italienischen Journalisten und Verleger Eugenio Balzan benannt. Die Stiftung vergibt etwa alle 3 Jahre Preise für die weltweite Förderung von Kultur und Wissenschaft sowie Initiativen für Frieden und Solidarität. Der Technologiekonzern Google hat angekündigt, künftig die Standortdaten von Nutzerinnen und Nutzern zu löschen, die eine Abtreibungsklinik in den USA besucht haben. Wenn die Systeme feststellten, dass jemand einen dieser Orte besucht hat, werde man diese Einträge kurz nach dem Besuch aus dem Standortverlauf löschen, kündigte Google-Managerin Jan Fitzpatrick in einem Blog an. So sollen Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch besser vor strafrechtlichen Ermittlungen geschützt werden. Politikerinnen und Politiker der Demokraten hatten Google und andere Technologiekonzerne nach dem jüngsten Abtreibungsurteil des Supreme Court aufgefordert, die Standortdaten und andere sensible Nutzerdaten zu löschen, damit sie von Polizei und Justiz nicht für Ermittlungen genutzt werden können. Diesen Forderungen will Google nun nachkommen. Leonid Schwarzmann, Zeichner der vor allem im postsowjetischen Raum bekannten Trickfilmfigur Cheburashka, ist tot. Der aus Minsk stammende Künstler wurde 101 Jahre alt. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Studio Soyuz Multfilm in Moskau. Neben dem affenähnlichen Kerlchen Cheburashka, das an der Seite eines Krokodils namens Gena viele Abenteuer erlebt, zeichnete Schwarzmann im Laufe seines Lebens Figuren für mehr als 60 Animationsfilme. Im Jahr 2017 zeichnete Kreml-Chef Putin ihn für seine Errungenschaften im Bereich der Kinder- und Jugendkunst mit einem Preis aus.
Die britische Band Coldplay ist seit über 2 Jahrzehnten im Geschäft. Für jedes ihrer Studioalben haben die Musiker Gold oder Platin geholt und waren wochenlang an der Spitze der Charts in Europa und den USA platziert. Nach dem erzwungenen Corona-Stillstand legt Coldplay nun wieder auf der Bühne los und geht auf Welttournee. Frankfurt ist die erste Station in Europa und die erste Etappe in Deutschland. Die Karten waren so schnell verkauft, dass Zusatzkonzerte angesetzt wurden in Frankfurt und danach in Berlin gibt die Band jeweils 3 Konzerte. Katrin Kimpel ist seit dem Abend im Stadion Deutsche Bank Park und dort erreichen wir sie jetzt. Hallo.
Ja, hallo, hier ist Frankfurt. Ja.
Um 21 Uhr hat das Konzert begonnen. Es hat gute 2 Stunden gedauert. Was wurde den rund 50.000 Fans in der ausverkauften Arena geboten?
Ja, jede Menge. Die haben einen Hit nach dem anderen hier abgefeuert, tatsächlich die Band. Ich bin jetzt auch noch im Stadionbereich sozusagen, weil es so lange gedauert hat. Man hört hier vielleicht auch noch Menschen im Hintergrund.
Doch, hören wir, ja.
Eröffnet hat Coldplay mit Higher Power, also mit der höheren Macht gleich. Das ist dieser Song, der im vergangenen Jahr ja auf der ISS seine Live-Premiere hatte und damit ging das Thema eigentlich gleich los. Es war sphärisch und es war ein bunter Ritt durch fast alle Alben, aber von dem neuen Music of the Spheres haben sie eigentlich alles gespielt. Das heißt, aktuell Textsicherheit war gegeben und ein Lied, Beautiful, das ist ganz neu erst rausgekommen, das ist mit so einer fiktionalen Alien-Puppenband, die heißen The Weirdos. Die waren auch auf der Bühne, die Sängerin Angel Moon. Die sieht so ein bisschen aus wie ein rosafarbener Kermit, weil die auch von dem Muppets-Papa Jim Henson designt wurde und hat dann tatsächlich mit der Band performt und mit Chris Martin ein Duett auf der Bühne performt. Das war sozusagen eines der vielen bunten Elemente. Und ansonsten haben sie natürlich einen Hit nach dem anderen gespielt. Ohrwürmer wie Viva La Vida oder Yellow war sehr beliebt. People of the Pride, My Universe. Also alles, was man, sag ich mal, so kennt aus dem Radio, war da und ist entsprechend freudig und dankbar aufgenommen worden.
Klingt ja auch, als hätte die Band da wirklich vollen Einsatz geleistet und als wäre auch die Bühnenshow ziemlich aufwendig. War die was sehr Besonderes?
Ja, ich würde schon sagen, also erstmal die Band hat tatsächlich vollen Einsatz gegeben und besonders Chris Martin, der ist wahnsinnig sportlich, der hat so bunte Joggingklamotten angehabt, sah so ein bisschen aus wie so ein Hochleistungssportler und ist auch sehr vital da rumgesprungen auf der Bühne. Und zur Bühnenshow, also da muss ich sagen, da haben sie wirklich eine Menge aufgefahren. Ich würde sagen, Motto so, mehr ist mehr. Videos, Light- und Lasershow, Feuerwerk, tatsächlich immer so Feuerfontänen an der Bühne. Alles ist bunt, groß, ständig in Bewegung. Das ist wirklich eine heftige Reizung für alle Sinne. Also musikalisch und vor allem auch für die Augen ist es Popcorn-Kino. Besonders auffällig war, die haben so Bändchen verteilt. Die sind so ein bisschen wie große Armbanduhren und die blinken in bunten Farben. Die werden angesteuert und tauchen dann das ganze Stadion in so ein Lichtermeer in vielen bunten Farben. Und das ist natürlich ein riesengroßer Effekt. Der ist sehr auffällig, dass sozusagen kuratiertes Feuerzeug mehr.
Coldplay geben sich ja sehr umweltbewusst. Sie unterstützen einige Wohltätigkeitsorganisationen. Sie engagieren sich für den Schutz der Weltmeere, fürs Klima. Wie geht das eigentlich mit einer solchen Gigashow zusammen?
Gut, also das sagt zumindest Coldplay. Die haben ja 2019 versprochen, dass sie erst wieder touren, wenn das irgendwie nachhaltiger möglich ist, so einen Riesenzirkus da auf die Bühne zu stellen. Und da haben sie wirklich viele Ideen mitgebracht. Die haben so einen, weiß ich nicht, 10 oder 15 Punkte Plan. Und das haben sie dann auch vor der Show in so einem Video gezeigt, was sie alles machen. Und also das ist klimaneutral. Die nutzen Solarenergie, also die ganze Tour nur mit Solarstrom von den jeweiligen Spielorten. Es gibt einen kinetischen Stadionboden. Das klingt sehr technisch, bedeutet aber schlicht, dass wenn Chris Martin schreit, everybody jump, und das Publikum hüpft, generieren sie dadurch Energie. Mhm. Und wer weiß, wenn sie nicht hüpfen, vielleicht gehen die Lichter aus. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber also es ist sehr großer Wert drauf gelegt und auch proklamiert, dass das eine in Anführungsstrichen umweltfreundliche Tour ist. Keine Plastikflaschen, und für jedes Ticket versprechen sie, einen Baum zu pflanzen. Also für heute Abend ist da dann schon so ein ganz ordentlicher Wald zusammengekommen.
Würde ich auch meinen. Haben Sie denn, Katrin Kimpel, mitbekommen, ob die Fans das alles richtig gut und schön fanden? Gab es da viele glückliche Gesichter am Abend?
Ja, das habe ich mitbekommen, weil ich rechts und links geguckt habe, und da sind sich wirklich die Leute, also es klingt so pathetisch, aber in den Armen gelegen. Die Musik hat ja auch so einen gewissen Schunkelfaktor ab und zu, und das machen die dann auch. Ich habe das Gefühl, 50.000 Menschen textsicher, und das bei einem Publikum, was wirklich extrem bunt gemischt ist. Also da sind Familien mit kleinen Kindern, da sind Senioren wirklich älteren Semesters. Das ist ein ganz, ganz gemischtes Publikum. Und ich habe das Gefühl, wirklich jeder ist da mitgegangen. Und ich habe mal gefragt beim Rausgehen, was hat Ihnen besonders gut gefallen? Und da haben eigentlich fast alle gesagt, das Lied Yellow, als dann auch die Armbänder so gelb geleuchtet haben. Das war irgendwie, habe ich den Eindruck gewonnen, der beliebteste Moment. Und Chris Martin hat Magic komplett auf Deutsch gesungen. Hat sich erst 10.000 Mal entschuldigt, dass das nicht kann, und hat dann, und es war, hat es gesungen, wirklich, und das war berührend, und es kam auch gut an. Da haben sich wirklich alle gefreut, und also hier ist die Stimmung richtig gut gewesen.
Und bei Ihnen auch, Katrin Kimpel. Man hört es, dass Sie bestens gelaunt sind nach diesem Auftritt von Coldplay. Es war das erste von 6 Konzerten, die die Band in Frankfurt und Berlin gibt. Das Brooklyn Museum ist ein wichtiges, sehr großes New Yorker Ausstellungshaus, das neben naturwissenschaftlichen und ethnologischen Sammlungen auch Design und Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts angekauft hat. Schon vor 3 Jahren hat die Museumsdirektorin eine Show mit Virgil Abloh geplant. Der Designer, der zuletzt Kreativchef der Männerlinie bei Louis Vuitton war, ist letzten November im Alter von nur 41 Jahren an Krebs gestorben. Antje Passenheim hat für uns die erste Museumsausstellung, die das breite Werk von Virgil Abloh auffächert, besucht.
Virgil Abloh vibriert nach. Ein Label, das sich nicht zuordnen lässt, sagt die Direktorin des Brooklyn Museums, Anne Pasternak. Er war ein Künstler, der sich nicht in Kästchen packen lassen wollte. Er hat in allen Disziplinen gearbeitet, von Musik, Zeichnung, Architektur zu visueller Kunst und Mode. Nennen Sie etwas, Virgil hat es getan.
You name it, Virgil did it.
Und oft das, was niemand von ihm erwartet hat. Dem Sohn einer Einwandererfamilie aus Ghana, der in einem Vorort von Chicago aufwuchs, von seiner Mutter das Nähen lernte, gern Platten auflegte und Bauingenieurwesen studierte. Der Hip-Hop-Fan, der erst Architekt wurde und dann zu einem der wichtigsten Modemacher seiner Generation. Von allem viel, so zeigt es auch diese Sammlung von Mode, Modellen, Skulpturen, Musik. Kernstück der Ausstellung ist die Skulptur Social Sculpture, ein Holzhaus mit Abloh's Handschrift, das die Geschichte der schwarzen Bauweise in den USA aufgreift, sagt Kurator Antoine Sargent.
The ways in which Virgil tried to constantly create black space.
So wie Virgil in seinen Arbeiten konstant schwarzen Raum kreiert, ob in Mode, Musik oder Kunst. Und was darin passiert, ist sozial.
It's going to be social.
Abloh wollte junge Menschen mit seiner Kreativität anstecken. Er selbst lernte als Praktikant bei Fendi den Rapper und Modedesigner Kanye West kennen. Der engagierte ihn vom Fleck weg zum Kreativdirektor seiner Agentur Donda, um sein neues Album mit Jay-Z künstlerisch zu gestalten. Um Abloh's Musik und Mode kreist die Ausstellung im Brooklyn Museum ebenso wie seine Themen.
You know, about collaboration, about community.
Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Exzellenz. Und er hat immer alles auf den Kopf gestellt. Du denkst, etwas zu kennen, und dann führt er uns etwas Offensichtliches daran vor, das wir noch nie bemerkt haben. An den bunten Sneakers etwa, die in ihrer Anordnung auf einem blanken Holztisch schon wieder ein neues Kunstwerk werden. Der Pionier der Streetwear hat für Nike viele von ihnen designt, nach seiner 3%-Theorie. Er muss keinen neuen Turnschuh erfinden, aber wenn er durch seine Handschrift nur 3% verändert, hat er etwas völlig Neues kreiert. Das Markenzeichen seiner Arbeiten hat Abloh selbst als Konstrukt aus Tourismus und Purismus bezeichnet. Der Purist findet Werte basierend auf einem Grundgedanken, während der Tourist neugierig und ambitioniert ist und bereit, die Sehnsucht nach Neuem zu stillen. Seine hippe Marke Off-White nannte der Kommunikationsfreak als die erste, die aus sozialen Medien entsprungen ist. Sie wandelt zwischen den schwarzen und weißen Welten und etabliert die Streetwear in der eleganten Mode. Das konservative Haus Louis Vuitton war so fasziniert, dass es Abloh zum Chefdesigner machte. Er habe hart gearbeitet, um alle Tore zu öffnen, besonders für schwarze Menschen, sagt Museumsdirektorin Pasternak. Virgil war ein Wegbereiter, und ich glaube, jetzt begreifen die Leute das Ausmaß seines Genies und die Bedeutung, die er als Afroamerikaner hatte, der mit all diesen Firmen gearbeitet hat, in Positionen, die kein anderer hatte. Für Braun liftete er die berühmte Wandanlage von Dieter Rams blitzend in Chrom. Für Mercedes-Benz entwarf er Luxusautos. Das letzte Projekt Maybach konnte er nicht mehr mit vorstellen. Der Krebstod kam dem 41-Jährigen zuvor. Da hatte Abloh die Ausstellung in Brooklyn schon mit Pasternak konzipiert. Er war begeistert vom Potenzial dieser Show. Er wollte, dass seine Arbeit in einem enzyklopädischen Museum zu sehen ist, in dem 5500 Jahre von menschlicher Kreativität gezeigt werden. Und er liebte das junge und diverse Publikum hier.
And he really wanted to inspire young people to realize their most ambitious creative dreams.
Pasternak weiß, mit dieser Ausstellung wollte Virgil Abloh junge Menschen inspirieren, damit sie ihre ehrgeizigsten Träume umsetzen, so wie er.
Und da hat man eben noch einmal die Stimme des im November verstorbenen Superstars der Modebranche gehört. Figures of Speech heißt die Virgil Abloh gewidmete Show im Brooklyn Museum. Sie bleibt bis Januar 2023 geöffnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Endlich indigene Völker beim G7-Gipfel, titelte die Taz ironisch zu Wochenbeginn. Und auch Hans Zippert sprach in seiner satirischen Kolumne für die Welt von der indigenen Bevölkerung Bayerns, die den ausländischen Regierungschefs auf Schloss Elmau präsentiert worden sei. Söder begrüßte die sichtlich verstörten Gäste in einer Art Fantasietracht. Er war umgeben von vielen bayerischen Mädchen und Jungen, die bizarre Hüte, Zöpfe und Lederhosen trugen, um den Besuchern einen kleinen Eindruck der barbarischen Bräuche Bayerns zu vermitteln. Völlig humorfrei, schrieb Peter Huth in einer eigentlich augenzwinkernden Rubrik in der Welt. Auf die Nachricht vom G7-Gipfel, die Ukraine werde EU-Beitrittskandidat, auf dieses Signal in Richtung Moskau, habe Putin eindeutig reagiert. Er ließ ein Einkaufszentrum in der Ukraine bombardieren und löschte so 2 Dutzend Menschenleben aus. Waffenstillstand jetzt, forderten 21 Künstler, Philosophen, Publizisten und Wissenschaftler von Jakob Augstein bis Richard David Precht in einem Appell in der Zeit. 8 dieser Autoren, darunter Svenja Flasspöhler, Alexander Kluge, Harald Welzer und Juli C., gehörten schon zu den Erstunterzeichnern des ersten offenen Briefs an Kanzler Olaf Scholz Ende April, indem sie sich gegen die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen hatten und für eine diplomatische Lösung, um eine Eskalation zu verhindern. Der neue Appell wirkte nun wie eine Aktualisierung, auch wenn nicht mehr von schweren Waffen die Rede war. Die westlichen Länder, die die Ukraine militärisch unterstützen, müssen sich fragen, welches Ziel sie genau verfolgen und ob und wie lange Waffenlieferungen weiterhin der richtige Weg sind, schrieben die Autoren des Appells. Die Fortführung des Krieges mit dem Ziel eines vollständigen Sieges der Ukraine über Russland bedeutet tausende weitere Kriegsopfer, die für ein Ziel sterben, das nicht realistisch zu sein scheint. Die Folgen des Krieges seien internationalen Ausmaßes. In Afrika drohe etwa eine Hungerkatastrophe, die Millionen von Menschenleben kosten könne. Nur eine diplomatische Großoffensive könne aus der momentanen Sackgasse herausführen, hieß es weiter in dem Appell in der Zeit. Solange es keinen konzertierten Vorstoß zu einer diplomatischen Lösung gebe, könne nicht davon ausgegangen werden, dass eine Verständigung unmöglich sei und insbesondere Putin nicht verhandeln wolle. Anstatt sich mit diesem Appell sachlich auseinanderzusetzen, kommentiert ihn Julia Enke nun in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit den Worten: Hauptsache deutsche Intellektuelle reden über sich selbst. Diskreditieren statt diskutieren, ganz nach Art Andriy Melniks, des ukrainischen Botschafters in Deutschland. Der beschimpfte auf Twitter die Autoren des Appells als pseudo-intellektuelle Loser, die sich mit ihren defätistischen Ratschlägen zum Teufel scheren sollten. Es ist absurd, dass gerade Melnik all diesen 21 Menschen abspricht, Intellektuelle zu sein. Alexander Kluge und Juli C. etwa würden jedenfalls niemals einen im Kern diskriminierenden Satz sagen wie »Alle Russen sind unsere Feinde« oder einen Nazi-Kollaborateur, Faschisten und Antisemiten als Helden bezeichnen, wie es Melnik, der Vertreter der Rumpelstilzchen-Diplomatie, getan hat. In einem Kasperletheater würde er Andriy Melnik als Krokodil besetzen, verriet Friedrich Küppersbusch im Gespräch mit Michael Angele vom Freitag. Im selben Interview behauptete Küppersbusch, deutsche Journalisten seien im Agenda-Setting Kriegsführung gefangen. Was mich erschreckt, sagte Küppersbusch, ist die Haltung einer Medienlandschaft, das ist jetzt harte Kollegenschelte, aber einer muss es machen, die so tut, als wäre sie schon zum Wehrdienst eingezogen. Küppersbusch sprach von einem gefährlichen Hurra-Journalismus. Vielleicht nicht Hurra rufen, aber sich doch guten Gewissens freuen durften literaturaffine Journalisten, als sie erfuhren, dass der ukrainische Schriftsteller Serhii Jadan den diesjährigen Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält. Die Auszeichnung habe aber auch einen bitteren Beigeschmack, urteilte Lothar Müller in der Süddeutschen. Sie trägt das Wort Friedenspreis im Titel und wird in Kriegszeiten vergeben. Jadan harrt in seiner Stadt Charkiw aus, als Helfer und Chronist. Mit dem Sirenenalarm sei es für Charkiwer ungefähr wie mit den Anrufen von Ex-Geliebten. Beim Biertrinken störten sie einen nicht, aber die Stimmung steige auch nicht, habe Jadan letzte Woche im Internet geschrieben, berichtete Anna Pritzkau in der Frankfurter Allgemeinen. Und Jadans Übersetzer Juri Durkot schreibt nun in der Welt am Sonntag: Unter der Maske der Ironie verbirgt sich Jadans unerschütterlicher Humanismus, witzig und spitzbübisch, manchmal melancholisch und traurig, aber immer menschlich. Zum Schluss noch etwas Heiteres. Die Nachricht, dass die katholische Kirche im letzten Jahr fast 400.000 Mitglieder verloren hat, brachte Hans Zippert satirisch in Fahrt. Man schätzt, dass in ungefähr 5 Jahren die katholische Kirche ein Fall für die Sektenbeauftragte der Bundesregierung wird, schrieb Zippert in der Welt. Im Finanzministerium wird darüber nachgedacht, Atheismus zur Staatsreligion zu machen, mit entsprechenden steuerlichen Verpflichtungen. Im Gegenzug dürften Atheisten die leeren Kirchen für die Ausübung ihrer religiösen Praktiken verwenden.
Für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine gute Nacht und ein angenehmes Wochenende.